Ihr hört Kompetenzteam oder zwei Stühle, eine Meinung. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal ausschließlich mit dem Kompetenzteam und natürlich auch kontrovers wahrscheinlich diskutiert mit Annemarie. Hallo Annemarie.
Wie kontrovers?
Na, ich weiß nicht. Naja, obwohl eigentlich so.
Ich höre niemanden, der diskutiert.
Nee, so richtig nicht, weil vor allem sind ja auch von den Punktzahlen sind wir uns ziemlich ähnlich. Es wird eine ziemlich langweilige Folge werden wahrscheinlich.
Ja, klar.
So, jetzt mache ich mal -8 Punkte draus und -7 und dann sind wir schon wieder auf. Einer kontroversen Meinung. Nein, wir schauen mal. Wir haben zwei Serien rausgesucht, wir haben es etwas abgespeckt. Vielleicht hier und da mal noch ein paar Empfehlungen am Rande. Eigentlich hatte ich ja vor, mit Annemarie noch ein wenig über Master of None zu sprechen, aber irgendwie hat sie es immer noch nicht geschafft. Ich habe noch ein paar Dokus, die ich empfehlen konnte, die ich so am Rande geguckt habe, aber da werde ich nicht so viel dazu erzählen. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht ein kurzer Ausblick. Wir haben zwei Serien, Brockmire und Claws, wobei ich bei beide nicht auf dem Radar hatte, bei Brockmire sehr angetan war und bei Claws, um das mal vorweg zu sagen, schockiert, angetan, überrascht und fasziniert, um das mal irgendwie zusammenzufassen. So, du hast aber ein paar News, unter anderem auch eine Sache, die hatte ich auch schon gelesen, deswegen nehme ich die einfach mal weg jetzt. Stranger Things steht jetzt der Termin fest, wann quasi die zweite Staffel beginnt, und zwar im Oktober, wobei ich jetzt den genauen Termin gar nicht habe. Also im Oktober, 12. 13. irgendwas in der Richtung, da wird es weitergehen. Ich bin gespannt. Bitte?
Nee, jetzt hat sich gerade mein Browser aufgehängt.
Glaubst du, die wird genauso gut wie die erste werden?
Ja, glauben.
Das ist immer schwer, glaube ich, bei sowas. Ne?
Wenn ich hoffe es. Wobei es natürlich auch wenn man nüchtern an die Sache rangeht, war wirklich alles so gut an der Serie, an der ersten Staffel, war es einfach nur wow, geil, das Setting, die tollen, fantastischen Darsteller, vor allem die Kinderdarsteller, dieses creepy Upside Down, die Musik, aber war es doch, also ich fand halt immer so storymäßig, war es so ein bisschen.
Hat dem Retro-Charme so ein bisschen gelebt, glaube ich. Ne?
Genau, hat es davon profitiert und deshalb muss man erstmal sehen, wie es überhaupt aufgebaut ist, wer jetzt im Mittelpunkt steht, ob einfach nur unsere Gang wieder, ich sag's mal, einen Fall lösen muss. Also ich bin guter Dinge, weil ich wirklich die Leute echt gern mag und ja, den Retro-Charme auch mochte und ich hoffe es.
Wobei ich gerade überlegen muss, ich habe glaube ich ein, zwei Anläufe gebraucht, um dann so richtig reinzukommen in den Sog. Cool war ja das Ende schon, das war ja so ein klassischer Horrorende, wo man, alles ist gut und dann kommt da so eine Kleinigkeit, eben doch nicht so ganz. Und insofern bin ich schon gespannt, wie die Sache weitergeht und werde mal schauen, was sich da noch entwickelt. Also ich werde auf alle Fälle reinschauen, aber wie gesagt, es ist manchmal wirklich so bei diesen kleinen Serien, die eigentlich darauf basiert sind, dass man wirklich nur eben so ein auf den Moment zugeschnitten das bringt, kann es durchaus passieren, dass es dann eben nach hinten runterfällt und nicht ganz so attraktiv mehr ist. Naja, mal gucken. Dann hast du noch ein paar andere News, Annemarie.
Ja, aber nee, ganz kurz noch, weil du ja gerade auch sagtest, Starttermin, also sollte doch eigentlich Halloween sein. Hatten wir ja vor ein paar Monaten schon angekündigt mit so einem Creepy-Poster. Und da hatte ich mich schon gewundert, weil ja eigentlich Netflix immer Freitag seine Serien release. Und jetzt ist es auch der 27. Oktober, was der Freitag ist vor Halloween.
Also passt es dann doch wieder nicht so ganz, aber
also wenn ihr ein langes Wochenende dann habt, denn dieses Jahr ist ja der 31. Oktober, der Reformationstag in ganz Deutschland, ein Feiertag. Ich möchte darauf hinweisen, dass Berlin weder normalerweise den 31.10. noch den 1.11. frei hat.
Oh.
Ja, das ist schon sehr traurig.
Aber habt ihr nicht die Kanzlerinnenwoche, wo ihr eine ganze Woche frei habt in Berlin? Habe ich da nicht mal sowas gehört?
Da bin ich doch so nah am Regierungsviertel, aber anscheinend doch so weit weg, dass ich es nicht mitkriege.
Könntest du mit deiner Firma vorschlagen und sagen, hier, habt ihr noch nicht davon gehört? Das muss es geben.
Die Kanzlerinnenwoche.
Ja, die Kanzlerinnenwoche. Solange sie eine Kanzlerin ist, kann sich ja schnell ändern.
Ja, aber was haben wir dann für eine Woche? Wenn ihr da, aber wie gesagt, jetzt hast du mich rausgebracht. Ein langes Wochenende mit Brückentag an dem Montag plant, dann könnt ihr euch da vielleicht für die zweite Staffel Stranger Things freihalten.
Machst du das? Also ich glaube, ich gucke das lieber, erstens schlafe ich immer so ein, wenn ich zu viel am Stück gucke, aber so richtig am Stück habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Also, na gut, mit Kindern und so ist es eh immer so ein wenig problematisch.
Ja, man muss natürlich die Lebensumstände der jeweiligen Person betrachten. Also
ich ist nicht mit früh, halt aber könnt ihr euch die Kinder irgendwie wegschicken, die Frau mit hinterher und dann die Hunde auch noch?
Die Frau könnte ja auch mitgucken.
Stört doch bestimmt nur, oder? So eine Frau an der Seite.
Jeder also bei mir wäre ja da eher der Mann an der Seite, aber eigentlich sucht man sich den Partner doch
auf den Serienverhalten aus. Ne? Stimmt, das stimmt, Amrik. Genauso ist das richtige Leben. Man sucht sich den Partner. Wir machen so eine Dating-App.
Deshalb bin ich noch nicht verheiratet, weil ich keinen gefunden habe, der meine Serien guckt. Jetzt, verdammte Axt.
Vielleicht ist das eine große Marktlücke. Ich suche immer noch, also ein Freund von mir sucht immer noch so die Idee. Könnte mir sogar vorstellen, so aller, wie heißt denn das, Tinder? Nee, diese Dating-App da.
Tinder, ja.
Ja. Müsste man irgendwie auf TV ummünzen und dann gibt man die Serien ein, die man mag und dann vielleicht noch so ein bisschen ein paar Äußere.
Ja, bei Tinder ist ja schon so, dass du das ja mit Facebook, also habe ich gehört.
Hat man mir erzählt.
das ist ja mit Facebook so, du musst dich darüber ja anmelden und das matcht dann quasi auch deine Facebook-Likes. Also wenn du mal, keine Ahnung, jetzt die Facebook-Seite von Stranger Things mit Gefällt mir markiert hast und dein Match to be hat das auch, dann wird eben angezeigt, eure Übereinstimmung. Und ja,
soll ich mal was verraten? Ein Aufhänger ist auch bei Master of None auch Tinder. So viel mal als Teaser.
Ich habe die erste Woche im August Urlaub und noch nicht so viel vor, spätestens dann.
Holst du alles auf, dann machst du so einen 24-Stunden-TV-Marathon.
Ja, genau.
Da gab es doch mal irgendeine Bürogemeinschaft, also einer für eine amerikanische irgendwas und der hat dann, glaube ich, am Stück, weiß ich nicht, die ersten 5, 6 Staffeln von Big Bang Theory so geguckt, also mit wach bleiben und sagte, die erste Hälfte ging noch, danach wird es dann echt schlimm. So am Stück sowas zu gucken ist, glaube ich, also so in diesen mehrere Staffeln auch noch, dann werden die Witze auch nicht mehr so lustig sein am Ende. Der Love-Track wiederholt sich dann so permanent.
Genau, ja. Nee,
wir schweifen schon wieder ab, ne? Das ist das unser.
Ja, wo war aber wir? Ja, genau, aber auf jeden Fall jetzt hier die Übereinstimmung, aber das ja alles sehr, trotzdem basiert ja trotzdem nicht auf diesen Likes und auf den gemeinsamen Hobbys. Also da, ich mag ja durchaus auch Serien, die ich bei Facebook nicht geliked habe, vielleicht auch aus dem einfachen Spoiler-Grund und deshalb sind diese Übereinstimmungen da nicht ganz ernst zu nehmen, aber ja.
Aber machst du das? Kumpel, ich meine, ich habe mich noch nie erbeiert, auf Facebook eine Serie rauszusuchen und dann dort Like zu drücken, nur weil ich die gesehen habe und weil ich die mag. Bin ich vielleicht zu langweilig.
Doch. Also jetzt zum Beispiel Glow da, weil meistens, wie gesagt, wenn ich sie gesehen habe oder wenn ich weiß, ich schaffe es echt, die regelmäßig zu gucken, weil sonst ist mir das bei, wo war das denn? Ach, irgendwas da.
Während dir das nicht einfällt, kann ich ja mal ganz kurz auf den Kommentar eingehen, weil wir haben nämlich einen Hörer dazu gebracht, in Glow mal reinzuschauen, nämlich den Super Goofy. Der hatte das Ding nämlich links liegen gelassen und sich eigentlich gefragt, warum man so einen, ich sag jetzt mal, warum man sowas überhaupt gucken kann, darf, sollte, muss. Und ja, nun sind wir mal gespannt. Du kannst dir beim nächsten Podcast, wenn du diesen Podcast gehört hast und zwischenzeitlich in Glow reingeguckt hast, kannst du sagen, was ist uns quasi durch unser Gehirn gefahren oder was haben wir getrunken, dass wir das mögen? Oder sagst, nee, hat seinen gewissen Charme. Ja, was wolltest du sagen?
Sogar einen großen Charme.
Natürlich.
Nee, ach, mir fällt es nicht ein, welche Serie das war. Also das, in den USA irgendeine Serie zu Ende gegangen mit einem großen, Enthüllung. Also wer war der Mörder, wer war die ganze Zeit die Mutter, wer war, weiß ich nicht. Und dann lief das halt in den USA und ich glaube auch erst, Eastern, also erst an der Ostküste und da hatten die das dann schon auf Facebook gestellt, halt auch mit einem riesen Es war How I Met Your Mother, als die Mutter, Name, Brain, kommt doch noch. Und das war echt, also die haben bam, die Folge gezeigt und eine Sekunde später war eben auf der Facebook-Seite von How I Met Your Mother das Bild von Christine Milioti und da war halt riesen Shitstorm und kann ich halt verstehen, wenn du echt doch investierst in eine Serie bist und freust dich da und dann scrollst du da halt trotzdem nochmal durch deine Timeline und das ist halt schon ärgerlich. Dafür werden ja die ganzen Spannungsbögen aufgebaut und ja, jedenfalls Wie war aber, ach ja, Serien bei Facebook liken. Mache ich das auch nicht so oft, nur entweder wenn ich die Serie schon gesehen habe, wie jetzt bei Glow, weil ja, gibt dann immer noch mal nette Videos da. Also ich würde da nie, ich denke ja dann über den Tag hinweg nicht an so eine Serie oder würde jetzt nie bewusst dann auf diese Seite gehen, um mir Informationen zu holen. Aber wenn das in meinem Feed dann drin ist und da ist ein schönes kleines Interview mit einer Schauspielerin oder so, dann gucke ich mir das vielleicht an. Also es ist einfach nur für zufällige Unterhaltung bei mir eher gedacht. Aber ja, genau, so benutze ich das ja.
Ja. Okay.
Genau, ich habe da noch eine News, wenn wir gerade schon bei Netflix-Serien sind. Dear White People haben wir auch erst vor einigen Wochen besprochen und für außerordentlich gut befunden. Glücklicherweise empfand das die Netflix-Entscheider-Riege auch so und hat Dear White People ebenfalls in eine zweite Staffel geschickt. Die dann
sind
nächstes
wir
Jahr
glücklich?
Kommt. Ja, sind wir sehr glücklich. Also das war ja ein offenes Ende. Das bietet sehr viele Handlungsmöglichkeiten. Story-Entwicklungen, Herzschmerz und Love-Stories, packende, interessante Themen, die aufgearbeitet werden, in Klammern müssen. Und also das ist auch so eine Serie, das ist ja auch, wie gesagt, klassisches Coming-of-Age. Wirklich abseits dieser Rassendebatte und des grundlegenden Themas ist ja am Ende trotzdem Coming-of-Age. Jugendliche, die am College sind oder Anfang 20er, die ihre Zukunft, ungewiss entgegenströmen und hat mir ja sehr gut gefallen mit tollen Darstellern und ja, da freue ich mich sehr drauf.
Wobei ich sagen muss, weil du das auch in deiner Timeline hast, du kannst ja dann gleich was dazu sagen, aber im direkten Vergleich zum Beispiel mit der Carmichael Show, die finde ich natürlich noch um Längen besser als die White People, oder?
Naja, der hat ja ein ganz anderes Setting. Die ist ja so eine, also ich sag jetzt mal eine einfache Comedy, die zwei Schauplätze hat und nur in diesem Kosmos dieser Familie steckt. Also
ja, aber dort ist ja, ja dieser
aber, ja, besser.
Ja, ich finde halt dieser politische Aspekt oder dieses etwas Belehrende schon noch ausgefeilter, eher so cleverer gemacht als bei Dear White People. Bei Dear White People ist es schon so ein bisschen geschönt, also so ein bisschen geschmeidiger für das breite Publikum gemacht, finde ich jetzt persönlich. Aber das ist meine
vielleicht,
Meinung.
Aber ich finde halt Dear White People ist facettenreicher und Carmichael Show ist ja noch eine Spur witziger, aber das sollte Dear White People vielleicht gar nicht sein. Also das ja sind halt zwei ganz unterschiedliche Genres. Aber ach, ich will mich nicht entscheiden, weil ich beides sehr gerne mache.
Wobei mir gerade aufgefallen ist, hast du in die dritte Staffel schon reingeschaut? Die ist schon angelaufen. Habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt.
Carmichael Show, ja, bin ich top aktuell.
Echt? Und du sagst es nicht mit einer Silbe, erwähnst du mal so in dem Podcast, wo Leute das auch gucken und gerne mögen, dass das wieder angelaufen ist. Schämst du dich nicht?
Doch jetzt ein bisschen.
Ein bisschen, ne?
Tut mir leid. Liebe Menschen, guckt die Carmichael Show im Fernsehen. Läuft jetzt mittlerweile in der dritten Staffel und ist eine sehr intelligente, für mich erst, wir haben es ja letztes Jahr auch erst entdeckt in der zweiten Staffel.
Ja, durch Zufall. Da hast du ja auch gedacht, oh, das hat er wieder angeschleppt, die Carmichael Show. Sitcom.
Habe ich das nicht angeschleppt?
Nee, das war ich diesmal. Und dann hast du noch, kann ich mich daran erinnern, ist sogar sicherlich auf Band irgendwo. Ne? Wir nehmen ja alles auf Band auf hier. Steht da, das ist eine doofe Serie. Und dann hast du sie schnell zu Ende geguckt als
ich. Dann, eine wunderbar geschriebene, ganz aus ganz tollen, unterschiedlichen Charakteren bestehende Comedy-Serie, die sehr unterhaltsam ist, viele brisante Themen angeht, alle möglichen Standpunkte zeigt, Diskussionsrunden darstellt, wo sich niemand anfeindet, sondern einfach nur die Argumente vorbringt und da es ja eine Familie ist, versuchen die einander zu verstehen, auch wenn sie nicht einer Meinung sind und es ist ganz großartig und macht sehr viel Spaß. Wird jetzt leider, und das ist jetzt auch die News, warum wir überhaupt zu der Serie kommen, nach der dritten Staffel beendet werden. NBC ging mit der Serie sowieso so ein bisschen stiefmütterlich schon um und dann haben die jetzt vor einigen Wochen war eigentlich eine Folge geplant, in der einer unserer Charaktere in ein Shooting, also eine Schießerei verwickelt ist und genau in dieser Woche ist auch, ich glaube, da war das so viele Shootings in den USA, ich glaube, auf die Republikaner bei diesem Basketballspiel. Das war da gerade und deshalb haben die Folge verschoben, auf die Air genommen, mit einer anderen Folge ausgetauscht und da war gab es große Diskussion. Unser Hauptdarsteller, Gerard Carmichael, war da natürlich entsprechend angepisst, hat da auch einen sehr schönen, ich weiß gar nicht, ob er ein Interview gegeben hatte oder ob er selbst was verpasst hat. Auf jeden Fall war er da sehr enttäuscht, dass ja die Gegebenheiten, wie das passiert ist, was die Begründung dafür war. Und er hatte dann auch angekündigt, weiß ich jetzt nicht, wie weit das im Vorfeld auch schon bekannt war, dass er nach der dritten Staffel die Show verlassen würde. Und da ist es ja noch nachvollziehbar, dass NBC dann auch die ganze Serie cancelt, weil er ja, also es ging ja in der Serie, war er ja ein Teil der Familie, aber eigentlich war er unser Hauptdarsteller und es hätte keinen Grund gegeben, warum er die Familie und seine Freundin hätte verlassen
können. Hm. Vor allem, er ist ja auch im Prinzip...
Würde sich mir nicht logisch erschließen, warum er plötzlich weg ist und ich glaube, da würde auch eine ganze Menge fehlen.
Er ist ja auch das Mastermind dahinter, also der Schöpfer dieser eigentlichen
Deshalb,
Serie.
Also ja. da wären ja auch die, und ich schätze, wäre er gegangen, wären wahrscheinlich auch vor allem hinter den Kulissen viele seiner Mitschreiber gegangen und dann wäre auch der ganze Drive der Serie vielleicht raus und der Witz und die spezielle Art und da soll er jetzt lieber vielleicht was Neues entwickeln, was uns dann wieder gut unterhält.
Ich weiß gar nicht, ob der schon was geplant hat, ob da irgendwas kommen wird. Er hat ja noch irgendwann, glaube ich, parallel dazu noch so ein Stand-Up-Comedian-Programm gemacht. Vielleicht landet das mal irgendwann auf Netflix. Es gibt ja jetzt auch von ein paar anderen Comedians immer mal wieder, wie heißt dieser eine? Ach, den Namen kriege ich gar nicht zusammen. Mit so einem Bart, der auch bei Groundfloor mitgespielt hat. Und der hat jetzt auch ein eigenes Stand-Up bekommen und das ist bei Netflix erschienen. Urwitzig, unbedingt mal reingucken. Und,
Urwitzig,
extrem witzig. Ich weiß gar nicht, wie sagt man das denn heutzutage? Da gibt es einige so, aber der, ich denke mal, der ist nicht auf den Fuß gefallen. Der kam, also in den Interviews, die ich ihn gehört hatte, sehr intelligent rüber und ich denke mal, der wird irgendwas Neues, Eigenes auf die Beine machen und vielleicht nicht einen ganz so kommerziellen Sender wie NBC wählen, um das die Plattform zu bedienen und da wird es vielleicht etwas schöner werden. Freier vielleicht sogar. Ja.
Genau, und zum Abschluss kommen wir dann doch wieder zu Netflix zurück. Eine Meldung, die echt so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen hat, vor 2 Monaten.
Ja, 2 Monate.
Hat Netflix Sense8 nach der 2. Staffel offiziell beendet, hat das keine weiteren Folgen gegeben, aus wirtschaftlichen Gründen, aus, sind eher Abrufzahlen als Einschaltquoten. Und damit war die Zuschauerschaft, auch wenn sie anscheinend nicht so groß ist, mal überhaupt nicht einverstanden, die Sense8, wie sie sich liebevoll nennen, haben Petitionen gestartet, haben quasi das Internet zugekleistert mit der Bitte, der Hoffnung, dem Wunsch, dass doch bitte weitergeht, weil die Serie eben so viel bietet, so eine breite Charaktervielfalt, die ganze Welt umfasst und ach, naja, jeder, der die Serie kennt, weiß auch, wofür die Serie steht und was sie so außergewöhnlich gemacht hat und wirklich sehr, sehr, ich sag's ja mal, Kacke von Netflix war, das Ganze zu beenden. Dann hat sich Netflix relativ schnell dazu hinreißen lassen, nochmal ein Statement abzugeben, dass es auf keinen Fall weitergehen wird keine Verlängerung oder wie auch immer geben, die Entscheidung ist gefallen, aber damit haben sich die Fans auch nicht begnügt und haben immer weitergemacht und jetzt Ende Juni kam die Mitteilung von den Wachowski-Geschwistern, dass es einen abschließenden 2-stündigen Film geben werde. Der wird nächstes Jahr auf Netflix ausgestrahlt und yeah, was so ein bisschen die losen Enden zusammenbringen soll oder auflösen soll. Ja, was macht er denn mit losen Enden?
Zusammenfügen. Ja,
genau. Ja, die Figuren jeweils zu einem, einigermaßen Ende bringen, die Handlung oder die Geschichte fortsetzen und einigermaßen zufriedenstellen, abzuschließen. Ja, toll, was Fans schaffen. Bin ich immer wieder begeistert.
Obwohl sie ja ewig lange gesagt haben, nein, haben sie immer offizielle Statements, nein, gibt's eben, nicht, nein, also, wollen wir nicht, machen wir nicht. Keine Ahnung, woran es lag, dass es dann doch was geworden ist. Also ich kann mir irgendwie immer nicht so richtig vorstellen, also woran die das messen nachher, der soziale Impact, also auf den sozialen Medien, also wo die dann sagen, okay, jetzt ist dieser Schwellwert überschritten, weil wenn ich so viele Fans habe, die sich jetzt so aufbäumen, warum hat man dann nicht eine neue Staffel gemacht? Dann liegt es hier eher nahe, dass diejenigen, die Sense8 gemacht haben, gesagt haben, nee, wir wollen nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr.
Ja, genau, das sind halt so viele Faktoren und da steckt man ja, also man darf ja diese Presseerklärung und so, da ist ja, wenn da ein Drittel stirbt, stimmt, ist das schon viel immer, was da rausgebracht wird. Man weiß es eben nicht. Oder ob wirklich die Wachowski-Geschwister jetzt gesagt haben, also sagen wir mal, Netflix hat beschlossen, das zu beenden. Eben aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Produktion so teuer war und sich das im Verhältnis nicht gerechnet hat. Und alle waren damit fein intern und dann kam eben dieser, ich sag mal, Shitstorm. Und dann haben eben vielleicht die Wachowski-Geschwister gesagt, ach fuck, wir würden es jetzt noch machen. Die Schauspieler wahrscheinlich sowieso, also so wie ich, ist es ja in den meisten Serien, wirken die Schauspieler immer am meisten, wenn die ein gutes Produkt haben, lieben sie das ganze Jahr und lieben ihre Rollen und würden da gerne nochmal weitermachen. Und dann haben die vielleicht gesagt, ja komm, wir würden es machen, vielleicht auch für einen schmalen Taler oder wie auch immer, keine Ahnung. Also, dass man da irgendwo einen Mittelweg gefunden hat, um vielleicht auch für Netflix, dass sie doch noch irgendwie ihr Gesicht wahren können, weil sie ja in letzter Zeit dann, Girlboss war ja noch abgesetzt und dieses Get Down, vielleicht dachten sie dann, jetzt mal doch einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht, man steckt nicht drin. Ich habe leider immer noch keine Kontakte zu Netflix ganz nach oben, als dass mir da irgendjemand was flüstern würde. Von daher, ja.
Warum eigentlich nicht? Sauerei müsste man eigentlich mittlerweile schon haben. Ich habe auch zwischendurch mal nachgeguckt, wie dieser Comedian hieß, Rory Scovel. Der hat ein eigenes Stand-Up-Programm mittlerweile auf Netflix. Also einfach mal Rory Scovel und dann, glaube ich, Stand-Up gucken. Oh, witzig. Und den kannte ich.
Hab noch nie von dem gehört.
Der Ground Floor, wenn ich dir ein Bild von ihm zeige. Ich
google ihn mal. Ja. Rory, ich kenne nur Rory Gilmore.
Nee, Rory Scovel. Also Scovel. Dann kennst du bestimmt auch, der war bei unzähligen Filmen und im Fernsehen immer mal so nebenbei aufgetreten. Die guckt die ganzen Qualitätsserien, die ich gucke, wie Ground Floor, Undateable, guckt ihr alle nicht so richtig.
Ach, dieser pseudo
bärtige Hipster, ja, so ein bisschen hipstermäßiger. Ja. Na gut.
Gucke ich mir jetzt an und habe ihn sofort wieder vergessen. Aber der hat am 6. August Geburtstag, wie eine Freundin von mir.
Ist das jetzt gut? Nicht schlecht? Ich weiß es nicht.
Ist ja eine Freundin von mir, von daher.
Na gut, machen wir mal den Absprung und kommen wir zur ersten Serie.
Ach doch schon.
Ja, jetzt schon. Aber wir haben so viele Tipps nebenbei am Rande und so viele Informationen. Also wer jetzt nicht abgeschaltet hat, der mag unseren Podcast wirklich. Brockmire ist die nächste Comedy-Serie, die, ich weiß gar nicht, bei welchem Haussender die eigentlich läuft, spielt aber eigentlich auch gar keine Rolle.
Bei irgendeinem, von denen ich noch nie eine Serie geguckt habe. Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Kleinen Spartensender. Wobei das erstaunlich... Wobei das... recherchierst das mal und dann kannst du mal nachher. Ja. Das erstaunlich ist, weil der Hauptdarsteller Hank Azaria diverse Auszeichnungen schon bekommen hat und wenn man ihn so sieht, kein Unbekannter ist. Und wenn ihr jetzt sagt, Hank Azaria, irgendwie sagt mir überhaupt nichts, dann schaut euch mal den Trailer oder so die ersten paar Minuten von Brockmire auf YouTube oder dem Streamingdienst eurer Wahl an, macht die Augen dabei zu und wenn ihr dann die Stimme, also wenn ihr zufälligerweise die Simpsons im Original hört und die Stimme von Mo hört, dann wisst ihr auch, wer die Synchronstimme davon ist. Also das ist genau dieser Schauspieler. Und der spielt in Brockmire. Brockmire steht für Jim Brockmire, einen Radiomoderator, der für die Major Baseball League die Spiele moderiert und das richtig gut macht. Sehr professionell und bis eines Tages ihm zu Hause ein kleines Ereignis widerfährt. Er erlebt mit, wie seine Frau quasi ihn live mit diversen anderen Männern betrügt. Ich weiß gar nicht, ob er seine Frau zur Rede gestellt hat. In dem Moment jedenfalls geht er dann in das Stadion, will quasi das Spiel moderieren, schließt sich ein und fängt an, man wundert sich schon, fängt so an, so ein wenig philosophisch über das Leben als solches zu besprechen, bereden und hat eine Flasche Whisky oder was auch immer neben sich stehen und fängt an zu trinken. Wird dadurch immer redseliger und erzählt quasi diese ganze Geschichte, was mit seiner Frau da gewesen ist und wird auf diese Weise unfreiwillig zum Mädchen-YouTube-Star, wird natürlich auch gleichzeitig von Kansas City Royals Baseball-Team gefeuert und hat natürlich auch keinen Job mehr, beziehungsweise muss sich halt irgendwie Wasser halten. Bis eines Tages, um genau zu sein, 10 Jahre später, glaube ich, er einen Anruf bekommt von einem anderen Baseballteam, dass er dort quasi wieder am Mikrofon live moderieren darf, wo er natürlich darauf erpicht ist, endlich wieder mal einen Job zu bekommen und nicht lustig gemacht zu werden. Man muss sich vorstellen, Jim Brockmire als Figur ist so ein wenig zwar unheimlich kompetent in seinem Moderatorenfach, aber ein wenig zurückgeblieben in der Zeit. Er hat kein Handy gefühlt, kein Notebook, hat auch Zugang zum Internet nicht so richtig und weiß nicht so richtig, wie in den 10 Jahren die Zeit vorangegangen ist. Und jetzt wird er ein wenig angelockt und zwar von der zweiten Schauspielerin Amanda Peet, die ich wiederum, das sind wir wieder bei diesen Qualitätsserien und dieser abgesetzten Sitcom kenne, Band, die ich ausgesprochen gerne geguckt hatte. Und die spielt dort die Jules James, eine wunderschöne Alliteration natürlich. Und das ist natürlich, ist zwar ein Baseballteam, aber die Minor League, das ist so die Jugend, also so eine drittklassische, was ist denn das, vierte Klasse, also ganz, ganz weit unten. Und als Brockmeyer das feststellt, dass er da eigentlich quasi unter seinem Niveau in einer drittklassischen Liga moderieren muss, ist er eigentlich überhaupt nicht davon angetan. Der Social-PR-Beauftragte, gefühlt keine 16, erklärt ihm aber erstmal anhand von YouTube, dass er, Brockmeyer, eigentlich ein riesengroßer Star ist, eben aufgrund dieses Ausbrechers bei diesem letzten Spiel, das er offiziell für die Major Baseball League moderiert hatte. Und erklärt ihm aber auch, dass man nicht unbedingt weit im TV-Netz broadcasten, also hier senden muss, um bekannt zu werden, sondern eben das auch über die sozialen Medien funktioniert. Und so lässt er sich hinten rein dann so ein wenig breitschlagen, eben dann doch für diese Minor Baseball League zu moderieren. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Jules James, diese zweite Dame, der das Baseballteam gehört, gleichzeitig aber auch noch Barbesitzerin ist und dieses Baseballteam eigentlich nur gekauft hat aufgrund der Beziehung zu ihrem Vater, beziehungsweise was sie halt mit der Kindheit da verbunden hatte und dass sie das unterstützen will und dass sie da mit Herz dranhängt. Das vermittelt sie Jim Brockmeyer natürlich auch, so dass er sich da genötigt fühlt, irgendwie doch einzusteigen. Für mich, muss ich sagen, eine sehr, sehr interessante Serie im Sinne von positiv interessant, weil gerade eben es nicht unbedingt auf den klassischen Karlauern einer Sitcom oder Comedy so rumreitet, sondern eher so diesen etwas abgehalfterten Radiomoderator nimmt und so in wie so aus der Zeit herauspickt und 10 Jahre in die Zukunft schleudert und er nur quasi in diesem etwas neueren Umfeld seiner gerecht werden muss. Der ist ja auch selbst unter Alkohol oder auch in diesem kleinen Kaff, sag ich mal, immer professionell in dem, was er macht. Und das muss man halt auch dann angeben und sagen, dass das halt diesen Reiz dieser Serie ausmacht. Also man hat dieses Flair dieser Zeit, diese Baseballteams und man spürt, geführt, man ist dabei, einfach nur aufgrund seiner Stimme und wie er das gemacht hat. Großartig gespielt von Hank Azaria, beziehungsweise Azaria, großartig gespielt. Gefällt mir ausgesprochen gut und der gesamte Cast, der hinten dran steckt, glänzt vielleicht nicht ganz so wie er, aber ist trotzdem immer noch so ein dicker Pluspunkt, den diese Serie so authentisch macht und den besonderen Reiz dieser Serie ausmacht. Man darf sich schon freuen. Diese Serie ist bereits für eine zweite Staffel verlängert worden und ich hatte, glaube ich, ein Interview mit ihm gehört, der meinte, dass es dann, wenn die Major Baseball League wieder anfängt, wahrscheinlich auch die zweite Staffel dann wieder ausgestrahlt wird, weil das dieses Jahr wohl auch so war, keine Ahnung, im April fing das irgendwann und dann hatte man, glaube ich, relativ schnell in schneller Folge sämtliche 8 Episoden on air ausgestrahlt, wobei aufgrund des schwarzen Senders die Zuschauerzahlen nicht so hoch waren, aber trotzdem die Qualität halt stimmt. Und ich hoffe mal, dass er da noch ein bisschen ein größeres Publikum in der zweiten Staffel ansprechen kann. So, jetzt die Frage an Marie. Du hast die Serie rausgesucht. Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Und dich hat sie erstaunlicherweise auch angesprochen.
Die hatte so ein bisschen, also wir sind ja in der Ära des Peak-TV, das heißt viel zu viele TV-Serien. Ich merke es ja selber, ich komme ja nicht zum Maß ab, ne? Und viel zu wenig Zeit und da gehen ja sowieso bei jedem irgendwie ganz viele Serien unter und die Serie kam aber in meiner Twitter-Timeline, die ja pickepacke voll ist, vor allem mit US-Serien, Kritikern, Journalisten, wie auch immer, und da kam die aber immer mal hoch, also die ist jetzt im April angelaufen und dann so, ab und zu habe ich davon gehört und wusste nur, dass eben Amanda Peet und Hank Azaria da mitspielen und letztens dann wieder nochmal einer, der geschrieben hat, I know I'm late to the Brockmeyer Party, but I love it. Und da dachte ich, damn, von alleine schaffe ich es ja nie, Serien zu gucken. Ich trage es jetzt einfach mal in unsere Liste ein, dann werde ich ja gezwungen. Und ja, also so war quasi der Werdegang. Und geliebte Twitter-Timeline, ihr habt mal wieder nicht enttäuscht.
Was darf dich besonders reizen?
Eigentlich wirklich die Darsteller. Also ihn mochte ich ja schon, also er spricht ja nicht nur Mo bei,
nee,
bei den
viel mehr. Bei Ray Donovan war er, glaube ich, auch dabei, bei Alex in der Serie.
Genau, genau. Ich gucke auch Ray Donovan.
Achso, du auch, Entschuldigung.
Aber egal. Wobei, letzte Staffel fand ich nicht so gut, aber egal. Genau, aber ihn mochte ich halt ganz gerne, weil ich ihn auch aus Friend kenne. Da hat er ja in der ersten Staffel und dann nochmal 9. oder 10. mitgespielt. Er war ja der erste richtige Love Interest von Phoebe damals. Das war hier der Physiker, der nach Minsk gegangen ist, falls sich der eine oder die andere erinnern. Egal. Jedenfalls, ja. Also ihn mag ich eigentlich ganz gern und Amanda Peet auch. Die habe ich das erste Mal wahrgenommen in irgendeiner Rom-Comedy, aber als Serie Jack und Jill, irgendwie aus den 90. Ich habe gerade mein Lied von 99 bis 2001. Ja, ich glaube nicht, der Rede wert ist so klickend. Aber seitdem hatte ich die irgendwie auf dem Radar und dann hat die halt bei ganz vielen Serien immer so nebenbei mitgespielt. Dann war sie in einem längeren Handlungsstrang auch bei Good Wife mit dabei und ja, die mochte ich ganz gerne und deshalb habe ich mich hier sehr gefreut, dass sie mit dabei ist und war dann direkt im Piloten. Also man sollte vielleicht dazu, ist wirklich eine klassische Comedy, irgendwie 23, 25 Minuten immer die Folgen, also lässt sich auch locker weggucken und war dann direkt im Piloten. Ich war drin in der Handlung, die Figuren echt super ausgearbeitet. Also wirklich vom Start weg. Cooles Setting da mit dieser Hinterwäldler-Mannschaft da und gute
ganz kurz,
Witze.
Darf ich dich ganz unterbrechen? Ich fand das ja so geil. Du hast ja auch gemerkt, ich meine, gut, das ist eine schauspielerische Leistung in dem Fall. Also es ist nicht ganz jetzt irgendwie auf basiert und nicht auf irgendeinem tatsächlich existierenden Moderator oder sowas. Aber ich fand das so cool. Der saß halt dann in dieser Minor Baseball League, da an diesem Moderatorenstand mit dem Mikrofon vor einem und unterhielt sich eigentlich darüber, dass er eigentlich keinen Bock hat auf diesen Scheiß, weil es unter seinem Niveau ist irgendwie. Und irgendwie hat ihn dann doch der Moderator Ehrgeiz gepackt und hat dann immer das Spiel kommentiert, aber auch auf eine manchmal vielleicht nicht ganz so feine Art. Also hier,
angewiderte Art.
Ja, hier kommt der dickste Baseballspieler, den ich je gesehen habe, mit, keine Ahnung, 200 Kilo Übergewicht und tralala. Und, aber trotzdem, auch wenn es vielleicht ein bisschen unter die Gürtellinie war, trotzdem mit einem gewissen Charme, dass man selbst sowas irgendwie verzeihen konnte und man trotzdem irgendwie darüber geschmunzelt hatte. Also die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war trotzdem also, mit Klasse.
Ja, da, genau. Also wie gerade schon gesagt, echt gute Witze, sehr viele Wortwitze und da war wirklich manchmal da, also man, gerade er redet ja sehr, sehr schnell, muss man schon genau hinhören. Ich habe auch ein Mal zurückgespult und es ist aber auch sehr explizit. Also sowohl, was die sagen, als auch, was die machen, was ihr Drogenkonsum und Sauferei sowieso angeht. Also da, ist man irgendwie von, ich sage jetzt mal so einfachen, lockeren Comedies nicht so gewohnt, dass das so unter die Gürtellinie geht und alles so frei von der Leber weg und alles so. Aber das macht ja real. Also da war ich überrascht, aber wirklich im Positiven, weil das auch zu der Serie passt. Und jetzt muss ich noch kurz rückspringen, weil du gerade meintest, basiert ja nicht auf einem normalen, also auf einer
existierende Person-Figur.
Aber er hatte mal, das habe ich jetzt auch gelesen, das wusste ich nicht, 2010 bei einer Funny or Die Webgeschichte, da hat er ihn quasi entwickelt, diesen Brockmeyer, und darauf basiert dann jetzt die Serie. Also wenn das vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommt, auch was wir hier reden, das gab es vor 7 Jahren mittlerweile schon mal, und dass jetzt die Serie geworden ist.
Das wird er auch erklären, warum er irgendwann mal gesagt hat, dass es ihn der Charakter nicht losgelassen hatte. Er hatte irgendwie das, keine Ahnung, vor, ich sag mal, 10 Jahren wahrscheinlich entwickelt oder sowas, und er konnte auch in diesem Interview immer so umspringen, also von seiner normalen Stimme zu diesem Brockmeyer, so ein bisschen, weiß ich nicht, texanisch angehauchter.
Genau, Südstaaten.
Südstaaten so ein bisschen, oder sowas, ja.
Genau. Nee, also mich hat das echt überzeugt, dass, wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller perfekte Chemie miteinander. Sie, also Amanda Peets Rolle, die Joe. Wie, du?
Jules James.
Jules? Ja.
JJ.
Ja, auch schön hier. Jules und Jim.
Was? Jules und Jim?
Na, er ist ja Jim Brockmeyer.
Ach so, naja. Dann ist ja Jules James, Jim's Brockmeyer.
Oh je. Kann sich aber auch schwerer machen. Genau, die beiden, ganz tolle, also Charisma-Beziehung funktioniert prima und sie eben als Jules, sie ist da der Boss des Teams, hat auch noch die Bar und will unbedingt, dass Jim da moderiert und versucht ihm am Anfang so ein bisschen unter fadenscheinigen Argumenten dazu zu bekommen. Sie ist sehr tough und weiß genau, was sie will. Sie ist quasi die Chefin, die den Weg vorgibt, ohne da jetzt irgendwie zu klischeehaft hier die Braut zu sein, die Befehlstöne gibt und keine Schwäche zeigen kann und nur negativer Charakter, der so bossyhaft ist, ist sie halt überhaupt nicht. Die wirkt total menschlich, also sie straight, aber sie hat eben auch ihre Fehler. Und sie ist halt manchmal auch angeknickt und angearscht und flucht rum. Und dann zeigt sie sich aber auch verletzlich. Und dann später sehen wir sie auch verliebt. Und das ist alles so facettenreich und so gut gespielt, dass du es ihr zu jeder Sekunde abnimmst und dass du wirklich denkst, bam, geil. Sie ist mal eine gute Frauenfigur dargestellt, die nicht so überspielt ist, die nicht voller Klischee ist, die genau so ist, so menschlich, ja, wie Frauen, Überraschung, nun mal sind. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand sie sogar, also er ist natürlich herausragend in der Moderatorenrolle und als Ekelpaket Scheusal, wenn er dann um sich wirft mit Beleidigungen und da alles runterrasselt, da ist er natürlich super. Und auch wenn er so der gebrochene Mann dann trotzdem ist, der so alles ertränkt und aber im nächsten Moment wieder einen Witz nach dem anderen loslässt, da ist er auch ganz toll. Aber ich finde sie halt echt noch viel interessanter, was sie eben dann auch erzählt zu ihrer Geschichte. Da kann ich ja vielleicht schon anteasen, dass ich mir ja echt schon die ganze Staffel gegeben habe. Da kommt wieder unser Vergleich, Daniel, ob man es sich erlauben kann, an einem Wochenende mal eine Serie zu gucken.
Ja, Überraschung, kann man
entscheiden. Ja, kann man sogar an einem Abend, weil, wie gesagt, es sind nur 8 Folgen. Also ich habe jetzt keine 80 Folgen geguckt, sondern es sind nur 8, 25 Minuten. Da könnt ihr euch ja ausrechnen, dass das gar kein so langer Samstag war. Weil es mich echt super unterhalten hat. Die Handlung geht sehr, sehr schnell voran. Also die Grundhandlung, der rote Faden, fand ich an manchen Stellen ein bisschen ärgerlich. Also
wie ärgerlich?
Wie schnell es halt ging. Ich will jetzt nicht spoilen, aber es kommt dann... Ach, was ist denn im Piloten schon? Da ist noch gar kein... Na gut, nee, dann sage ich nicht. Aber auf jeden Fall... Ich will ja nicht wollen, aber man kann ja sagen, zwei Figuren interagieren später miteinander und das ist gar nicht so viel später, das passiert sehr, sehr schnell. Das hat mich so ein bisschen, dachte ich so, das ging mir jetzt ein Tick zu schnell, auch wenn es verständlich ist, weil es gut passt, aber das ging mir leider dann doch ein Tick zu schnell und es hat ein echt überraschendes, tolles, mutiges Ende und jetzt, wo man weiß, dass es auch eine zweite Staffel gibt, vollkommen in Ordnung, das schafft jetzt ganz neue Möglichkeiten, gefällt mir sehr gut. Und was habe ich mir ja nochmal im schlauen Zettel? Mein großes Plus war auch Charles, den du ja vorhin schon von dem du schon erzählt hast, dieser Teenager, der Internetbeauftragte,
der Nerd vom Dienst
aus unserem Team ist, genau, der irgendwie, er wurde ausgewählt, weil er die meisten Follower und Vines-Klicks hat aus der Kleinstadt. Das fand ich halt total süß. Und er ist halt auch total auf Zack. Also das ist ein toller Charakter, der auch so ein bisschen der Nerd ist, der aber auch mitgestalten will, Mitspracherecht haben will, der Tipp gibt, der die Erwachsenen viel zu uncool findet und die ja sowieso keine Ahnung haben, was viral bedeutet und sowas. Also er ist echt gut dargestellt, ein toller Charakter und es entwickelt sich mit ihm und Brockmeyer da auch so er ist schon eigentlich eine Freundschaft. Also er zeigt Brockmeyer so die große Welt des World Wide Web und was da alles möglich ist und Brockmeyer zeigt ihm dafür, wie das Spiel eigentlich funktioniert, was da für Möglichkeiten gibt, wenn man sich die ganze Kacke schon mit angucken muss. Also die Interaktion gefällt mir auch außerordentlich gut und er bekommt dann auch noch so ein bisschen einen kleinen Handlungsstrang, der auch ganz süß gemacht ist und Moment, ich gucke noch, das hat mir noch sehr gut gefallen. Ja, ach so, und später kommt das Thema, das ist mal ein ganz anderes Thema, aber das zeigt eben dieser Dramedy-Effekt, den die Serie echt gut drauf hat. Es steht eine eventuelle Abtreibung im Raum. In einer Folge sind ungefähr eine halbe, obwohl schon eine ganze Folge ein. Und das ist außerordentlich gut gemacht. Also die Folge... 5, 6, glaube ich. Die hat mir auch, also ich glaube, das ist auch eine echt herausragende Folge. Das ist weder auf die Tränendrüse noch dramatisch gestaltet, noch zu lapidar behandelt, sondern da werden die betroffenen Figuren werden so menschlich dargestellt, wie ich selten in einer Serie gesehen habe, so nachvollziehbar, dass es mich echt gerührt hat und auch sehr zum Lachen gebracht hat, weil das Leben ist halt bittersweet und genau das hat die Folge dargestellt und schon allein deshalb die ganze Serie nochmal ein Pluspunkt, weil es echt so super auf die Leinwand oder hier auf den Fernseher gebracht hat. Ja,
also jetzt noch quasi Daumen hoch von uns beiden und und ihr müsst aber mal reinschauen. Guckt euch einfach mal den Piloten an und dann macht euch ein Bild. Und ich denke mal, wenn es euch gleich am Anfang packt, wenn ihr so ein Herz habt, wie gesagt, aber jetzt, da du alles gesehen hast, es ist schon nicht die klassische Comedy. Es hat humoristische Aspekte, hat aber auch, wie du mitgeteilt hattest, durch diese anderen Geschichten auch schon Drama mit inklusive.
Ja, genau, auch einen dramatischen Effekt, auch auf jeden Fall.
Und ganz wichtig, keine
ja
Love-Tracks.
Es hat ja auch Herzschmerz, also wir haben ja auch Liebeshaare und ja, das ist jetzt so eigentlich ein Serien. Liebe hält nicht ewig, Menschen verändern sich, Menschen sind vielleicht gar nicht so, wie man es erwartet, oder sie sind eigentlich, eigentlich sind Menschen da in der Serie genauso, wie man es erwartet, die verstecken sich nicht. Jetzt noch das Wort zum Abschluss, wer das Finale gesehen hat, wird verstehen.
Du hast noch zwei Stichwörter bei dir drin stehen, Tyler
oh,
und Podcast.
Ja, genau, ja, Mensch, das Beste. so ein Insider oder popkultureller Insider wird, glaube ich, zweimal erwähnt. Ich weiß jetzt gar nicht beim ersten Mal, in welchen, ich glaube, da macht Charles hier unser Internet-Nerd vom Dean, der dann irgendwie, oh mein Gott, Taylor Swift und Drake wird eine Affäre nachgesagt. Stellt euch doch nur diese tollen Break-Up-Alben vor, die uns bevorstehen. Ja, also man muss dazu wissen, Taylor Swift, eine der erfolgreichsten Popsängerinnen unserer Zeit, hatte schon mehrere Liebesbeziehungen und hat dann, wenn die gescheitert sind, immer sehr erfolgreiche Songs und Alben darüber verfasst. Und Drake ist halt auch gerade der mega Hip-Hop-Star überhaupt. Und die beiden sind nicht zusammen, aber das war halt da in dem Zusammenhang sehr lustig. Und dann später in der Serie wird das Thema nochmal aufgegriffen, als Brockmeyer eigentlich ein wichtiges Interview hat, was ausgestrahlt werden soll. Aber in dem Moment kommt ein Decktape von Taylor und Drake an die Öffentlichkeit und überall Sondersendungen und jeder scheißt auf Brockmeyers Interview, weil alle nur die Details zu dem Decktape sehen wollen. Und ja, das fand ich persönlich sehr amüsant.
Geschickt eingebaut.
Und dann, ja, wirklich. Und dann war noch einfach, dass Charles Brockmeyer später vorschlägt, dass er ja auch einen Podcast machen würde oder machen kann und was denn ein Podcast ist. Und ja, das fand ich jetzt nur lustig wegen uns, weißt du?
Aber das sind so eine Sachen, die eine Serie unter Umständen, also gerade so mit Taylor Swift und Drake, schlecht altern lassen, weil das halt nur in dieser Zeit funktioniert und in 10 Jahren...
Ja, Taylor wird noch, meinst du? Swift wird noch ein Stück da bleiben.
Meinst Taylor Swift ist die neue, wie hieß er nochmal hier, Tina Turner, die noch mit 60, 80 auf der Bühne rumrockt. Was?
Ja, das kann ich jetzt, weil da ich ja dann auch so alt sein werde, können wir uns ja dann nochmal unterhalten.
Okay, mach mir Notiz, nächsten Podcast,
Hologramme.
2000 ja. Und irgendwas. Annemarie Trana.
Ich habe mittlerweile rausgefunden, wo Brockmeyer läuft, und zwar ist das die IFC, Independent Film Channel, von dem ich, wie gesagt, war noch nie was, von dem produziert das gesehen habe, ist owned by AMC Networks und ja.
Wobei man sagen muss, man merkt dieser Serie nicht an, dass es ein kleinerer Sender ist, von der Qualität, der Produktionsqualität.
Nein,
extrem hoch.
Nein, überhaupt nicht. Ja, wird sehr hochwertig, ja.
Genau, und deswegen unbedingt mal reingucken.
Also auch nochmal kurz zu dem Team, das ist echt toll dargestellt, und die bekommen auch im Laufe der Folgen, es sind halt nur 8 und immer nur 25 Minuten, also da passt halt dann doch leider nicht so viel rein. War ja auch schon ein bisschen mein Kritikpunkt bei Glow, wobei der Aspekt da ja nochmal anders ist, weil er da nur auf dem Team ist. Hier haben wir ja eigentlich nur die zwei Hauptdarsteller. Aber trotzdem bekommt das Team ein bisschen mehr Tiefe, sind halt klassische Underdogs, so na, Loser-Truppe ist es nicht, aber halt mit den lokalen Fans, das ist halt schon schön. Also muss man wahrscheinlich, das ist keine klassische Sportserie, also wenn ihr sagt, oh nee, ist eigentlich nichts für mich, könnt ihr auf jeden Fall trotzdem reingucken, aber wenn ihr es mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall reingucken, weil da schon ordentlich, wenn dann Spiele sind, schwingt auch ordentlich Pathos mit und man fiebert natürlich mit den vermeintlichen Losern mit und es macht schon gut Spaß, also das kommt quasi noch on top auf die toll gezeichneten Charaktere, auf den fantastischen, teils unter der Gürtellinie befindlichen Humor und ja, hat mir sehr gut gefallen. Mir ging, wie gesagt, die Handlung tickt so schnell, ein paar Handlungsstränge hätten für meine Entwicklung ein bisschen länger brauchen können, aber ist okay.
Gut, dann kommen wir fast zur nächsten Serie. Ich habe euch schon angekündigt, zwei Empfehlungen, also wer Netflix hat, ist hier bestens bedient. Ansonsten gibt es, glaube ich, die ein oder andere, mittlerweile sogar auf YouTube, müsste man mal googeln, What the Health, und eine andere Doku, Food Choice, oder Food Choices. Beide passen inhaltlich perfekt zusammen. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Heißt wahrscheinlich ungefähr so ähnlich. Einfach das Englische googeln. Sehr umfassender Einblick in unsere Ernährungsgewohnheiten. Also wer da so ein bisschen Interesse daran hat, mal zu gucken, was essen wir eigentlich, warum essen wir das, weshalb und wieso, dann diese mal angucken. Sehr gut gemachte zwei Dokumentationen, wo es sich wirklich mal lohnt, eben diese, keine Ahnung, gehen glaube ich beide über eine Stunde, zwei, drei Stunden in die Hand zu nehmen und sich die mal anzuschauen und einfach mal so ein Bild zu machen. Wobei, muss ich fairerweise sagen, die bessere in meinen Augen ist die etwas ältere von 2016, ist dieses Food Choices. Die ist nicht ganz so reißerig. Da hatte ich mit Annemarie ganz am Anfang schon mal vor dem Podcast ein wenig drüber geredet. Die nimmt halt diese typischen Vorurteile, die wir zu bestimmten Lebensmitteln haben, wie wichtig sind die wichtig, welche Rolle sollten sie spielen, unter die Lupe und guckt, was da eigentlich rein wissenschaftlich wirklich dran ist. Insofern sehr interessant. Und die zweite, What the Health, ist so ein wenig reiserig aufgebaut und spiegelt das zwar auch wieder, aber auf eine andere Art und Weise. Und deswegen einfach mal reingucken. Es sind zwei Dokumentarfilme, die sich lohnen, mal anzuschauen, wenn man da so ein wenig ein Interesse daran hat. Wenn ihr sagen wir mal so, Fertignahrung konsumiert und euch das egal seid, dann braucht ihr auch die nicht zu gucken. Aber wer so ein wenig da Wert drauf legt, was er zu sich nimmt, beziehungsweise was er da verarbeitet und kocht, dann einfach mit unbedingt mal reingucken. Schön gemachte Dokumentation, auch kurzweilig gemacht vor allen Dingen. Gut. Du hast ja auch noch ein paar Sachen zu Sonstiges, wobei ich bei dem einen, ich glaube auf Instagram letztens ein Bild von dir gesehen habe, Schloss Einstein, kann das sein, dass du das am Wochenende irgendwann mal...
Nein, warte, ich hatte eigentlich gerade so eine super Überleitung
Ach so, von dann machen wir einen Schnitt, warte mal. So, Annemarie, du hast das auch noch...
Okay.
Nein, nicht. Gut, kein Schnitt. Also jetzt ganz professionell. Annemarie, wie kommt man denn von Kuh-Mu zu dem, was du sagen willst?
Nee, ich wollte nicht zu Kuh, ich wollte von Brockmeier.
Also von Brockmeier.
Zu den Emmys kommen. Denn heute, 13.07., wurden die Emmy-Nominierungen bekannt gegeben und Hank Azaria, der wie gerade von uns erwähnt, die Hauptrolle bei Brockmeier spielt, ist nominiert als Gastdarsteller in Ray Donovan.
Cool. Und dann drücken wir ihm mal die Daumen.
Naja. Ja, wobei, nee.
Ray Donovan, nicht so überzeugend.
Doch, aber sind drei Gastdarsteller von This Is Us nominiert und ich denke, einer von denen wird. Aber ansonsten noch zu den Emmy-Nominierungen. Kaum Überraschung, was echt so ein bisschen ärgerlich ist. Die Emmy-Liste, also die Übersicht könnt ihr eigentlich an jedem Entertainment-Portal nachlesen. Ich denke mal, müssen wir jetzt nicht durchgehen. Gibt halt zum Beispiel Stranger Things. Gerade noch besprochen, dass wir uns auf die zweite Staffel freuen, ist in der Kategorie Bestes Drama nominiert. Genau, also in quasi in deren erster Staffel, das ja nicht so oft genauso. Doch, wobei, also das ist ja schon, jetzt merke ich das. Also okay, die Kategorie ist dahingehend überraschend, dass da keine alteingesessenen Serien dabei sind, fast keine, also jetzt wirklich Best Drama ist Westworld, mehr ist eine Staffel, This Is Us eine Staffel, Stranger Things, Handmaid's Tale auch erst eine Staffel, The Crown eine Staffel und dann Better Call Saul, glaube ich schon der dritten und House of Cards, da gucke ich ja nicht, aber alle, die es gucken, können es überhaupt nicht verstehen, dass das hier noch als bestes Drama zur Auswahl steht. Ja, und ansonsten sind halt aber dann doch, gerade auch bei Schauspielern, sag mal, wenn man pro Kategorie 6 Plätze hat, sind halt 4 mindestens immer von Nominierungen aus dem letzten Jahr schon belegt. Also da zweifle, dass darum geht, dass sich nicht trauen, sondern dass das einfach von denen nicht gewürdigt wird oder nicht gewürdigt werden will. Wie auch immer, das Einzige, was mich halt echt ganz schön aus den Socken gehauen hat, ist einmal, dass Modern Family extra immer noch als beste Comedy hier zur Verfügung steht, weil das halt echt nicht mehr ist. Das ist es irgendwie seit 3 Jahren nicht mehr wirklich. Und schockt mich. Du hast das ja nie geguckt, oder?
Nee, ich hatte nie so den Zugang gehabt. Aber ich glaube, es hat einfach eine breite Masse und das ist wahrscheinlich das Problem, dass man sie wahrscheinlich irgendwie nochmal aufzählen muss.
Ja,
also eine breite Fanbase, also die das doch gucken dann irgendwie.
Meine Meinung. Aber eigentlich danach geht's ja nicht. Geht ja eigentlich, soll es ja nach den Kritikern gehen, was eine gute Comedy-Serie ausmacht. Und
naja, aber die gehen ja davon aus, wenn es viele gucken, muss es ja gut sein. Also muss es irgendwas haben, warum es noch so lange läuft. Andere Serien werden halt oder nach mehreren Staffeln abgesetzt oder wird halt die Luft quasi rausgenommen. Und hier ist es halt dann doch irgendwie. Ich kann das also nicht fundiert belegen, weil es bei mir fehlt eben, ich habe es halt nicht gesehen, also nicht so ausgiebig. Aber naja. Man muss ja nicht alles mögen.
Statistisch sieht es gerade mal, denn das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, was mich auf der einen Seite natürlich freut, aber was auch echt strange ist, die Barb,
ja.
Justice for Barb, kennst du ja noch, oder?
Ja.
Die rothaarige Freundin, die es leider nicht über die erste Staffel hinweg geschafft hat aus Stranger Things, die ist nominiert als beste Gastdarstellerin, was irgendwie total strange ist, weil, also sie war toll, die Rolle war für die drei Sätze, die sie gesagt hat, auch toll, aber ist halt so ein bisschen dafür für einen Emmy nominiert zu sein.
Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert, ob die Sender und Serien quasi sich selbst vorschlagen, wie es bei manchen anderen Verleihen
ja,
funktioniert.
Ja, also doch, soweit ich weiß eigentlich schon, ja, weil da gab es doch mal das große... große Drama, als damals noch in den 2000ern Catherine Heigl, die bei Grey's Anatomy mitgespielt hat, ich glaube, die hat im Jahr vorher, 2 Jahre vorher, war sie noch für einen Emmy nominiert oder Globe und alles toll und in irgendeinem Jahr wollte sie sich nicht einreichen und hat dann eben gesagt, ja, ihr wurde in diesem Jahr kein Material zur Verfügung gestellt, das sie auszeichnungswürdig hält. Und also quasi hat sie ihren Arbeitgeber gedisst, dass sie ihr eine Scheißvorlage geliefert hat, um keine gute Arbeit abzuliefern. Und kurz danach wurde sie ja auch aus Grey's Anatomy rausgeschnitten, ist freiwillig gegangen. Also da gibt's ja auch einen Dunstkreis an Gerüchten, wie das nun wirklich war. Und ja, also eigentlich ist so, dass sie natürlich in Absprache mit dem Sender, mit dem Produzenten, Serienverantwortlichen. Aber ich glaube, die reichen sich schon selber ein. Deshalb ist ja auch zum Beispiel bei This Is Us, also die versuchen ja dann selber abzuwägen und natürlich in Absprache mit ihrem Management, habe ich jetzt mehr Chancen, nominiert zu werden und einen zu bekommen, wenn ich mich als Hauptdarstellerin einreiche oder nur als Nebendarstellerin? Wer war denn in diesem Jahr noch? Also sieht man zum Beispiel ganz gut bei Hauptdarsteller, Drama, sind jetzt von This Is Us 2 Männer wirklich nominiert. Aber eine Frau von This Is Us, die genau den gleichen Rollenanteil hat, ist nur Nebendarstellerin.
Mhm.
Die hat dann wahrscheinlich gedacht, okay, nee, ich weiß genau, es wird wahrscheinlich wieder, wie es jetzt auch ist, Robin Wright von House of Cards, es wird vielleicht Elizabeth Moss von Handmaid's Tale, die ist genauso nominiert. Viele hatten ja gehofft, dass Carrie Coon für Leftovers nominiert wird, die ist jetzt nicht und deshalb hat die vielleicht gedacht, okay, ich habe dann eher eine Chance, noch als Nebendarstellerin reinzurutschen. Und die Männer waren da eben, also je nachdem, wie da steckt der jetzt nicht drin und weiß nicht, was da wirklich hinter vorgehaltener Hand alles abgesprochen wurde, aber deshalb, das kommt schon von denen selber.
Okay.
Und dann sehen halt die Kritiker, die Jury oder die dann die Nominierung vergeben, die haben ja dann nur die Wahl, okay, wir haben jetzt hier 100 Leute, die für Nebendarstellerin, welche 5 davon oder 6 davon nehme ich? Also die ordnen ja dann nicht mehr zu, das wird ja vorher schon festgelegt. Und ich glaube, bei Gast ist es irgendwie so, es muss ein bestimmter Anteil an Screentime oder irgendwie so vorliegen, dass die als Gast noch rein. Übrigens muss ich mich berichtigen, die Barb ist nicht Gastdarstellerin, sondern Supporting. Nee, doch, Gast als Gast. Nee, ich glaube, sie ist doch Gast. Kein Link, schade. Ja, wie auch immer.
Dann kommen wir doch zur nächsten Serie des Podcasts.
Nein, ich habe doch noch
du
eine
hast noch,
andere.
Entschuldigung, jetzt, weil vorhin habe ich einmal Schloss Einstein und dann.
Weil ich verkehrt rum eingetragen habe. Es tut mir leid.
Kind doch.
Ich wollte nur
darauf hinweisen.
Alles sehr aufregend heute, wenn wir nur zwei sind. Ist doch für mich sehr anstrengend. Ich muss die ganze Zeit aufmerksam sein. Das macht mich fertig.
Noch zuhören bei mir.
Nein, also wir sind irgendwie am Wochenende in so ein Schloss Einstein-Loch gefallen und ihr werdet jetzt mit Recht sagen, alle die nicht zwischen 87 und 90 geboren sind, meine ich, zu sagen, Schloss Einstein. Und zwar war das früher, da hieß es noch Kinderkanal, so eine Kinderserie. Kika.
So, aber das heißt auch nur Kika, also Kinderkanal oder nicht?
Ja, nee, früher richtig Kinderkanal und dann offiziell umbenannt in Kika.
Willst du es besser aussprechen?
Ja, jedenfalls, ach, das ist halt so eine Kinderserie von Heranwachsenden, die in einem fiktiven Internat in der Nähe von Berlin leben. Und das ist halt irgendwie 98 damals gestartet, also so beste Pre-Teenager-Zeit von mir mit 11 Jahren angefangen zu gucken. Und da gibt's halt bei YouTube die ersten, also wir sind jetzt bis Folge 15 gekommen, irgendwie am Wochenende durchgesuchtet. Nee, nebenbei, das ist halt auch so 25 Minuten Laufzeit. Und ich bin geschockt von mir selbst, wie viele Handlungen. Das ist doch nur so, oh mein Gott, ist das schlecht. Also da sieht man schon, wie früh, also das kommt jetzt alles wieder, dass ich damals schon mit 11, 12, das sind halt irgendwie 3 Klassenstufen und das sind pro Klasse irgendwie auch nur 10 Schüler. Und die haben irgendwie auch nur 3 Lehrer, aber das geht trotzdem alles. Und gefühlt sollen da aber viel, viel mehr Schüler sein. Aber dieses Internat ist überhaupt nicht groß genug. Das hat mich früher schon tatsächlich aufgeregt. Also man konnte mir schon mit 12 Jahren in Serien keinen Scheiß erzählen. Und ja, jedenfalls Shoutout zu Schloss Einstein, damals noch in Seelitz. Ja, nicht dieses, dann sind sie ja irgendwann nach Erfurt umgezogen. Da war ich dann schon lange raus. Aber so der Anfang mit Nadine, Oliver und Katharina. Ich hoffe, es gibt jetzt irgendjemanden, der sagt, ja, Annemarie, verdammt, ich kenne das, ich habe den Quatsch auch geguckt. Ich mochte das halt echt gerne, weil das so meine erste, es war halt keine Kinderserie mehr. Es war schon doch schon, glaube ich, mehr Teenager-isch Serie, bevor man dann wirklich mit den amerikanischen Serien anfangen konnte. Und gibt's bei YouTube, googelt einfach mal oder YouTubet einfach mal Schloss Einstein Folge 1, dann werdet ihr wahrscheinlich auch wie ich hineingezogen. Aber wenn ihr es damals nicht gesehen habt, guckt es jetzt auf keinen Fall. Es ist ganz furchtbar, glaube ich, wenn man es nicht kennt. Ist noch schlimmer, als wenn man es kennt.
Also ich kenne sie vom Namen her. Also ja. Ich glaube, ich habe es ein, zwei Mal, wenn überhaupt, so en passant im Vorbeigehen geschaut, aber es sagt mir jetzt so
nichts. Du könntest ja jetzt, es spielt ja noch in Erfurt, glaube ich, und die drehen auch ab und zu on location. Also wenn ihr mal einen Familienausflug nach Erfurt macht, vielleicht
rennen wir so kann man hinten das im Bild hinten rum mit so die ganze Zeit, so Daumen hoch.
Daumen hoch?
Naja, keine Ahnung, wenn da irgendwo eine offene Szene
hallo,
gedreht
ich
wird.
Bin's.
Ja, ich bin's hier. Hallo Annemarie, siehst du mich hier? Und dann sage ich dir, welche Folge und dann weiß, kannst du, dann musst du es gucken, ob du willst oder nicht. So, wir sind wieder ein und so abgelenkt gewesen und dabei kommen wir jetzt zum eigentlichen überraschenden Highlight dieses Podcastes, wobei Annemarie das ungefähr gleich werdet, aber trotzdem, ich finde es noch irgendwie ein Tick, aber vielleicht, weil es mich überrascht hat.
Ja, sind halt aber zwei ganz verschiedene Sachen.
Ja, diametral entgegengesetzt ist vielleicht etwas zu viel, aber ganz überraschend und mit einer Hauptdarstellerin, also mit einer der Hauptdarstellerin in dieser Serie, wobei der Name jetzt mir hier wieder Schall und Rauch ist, aber die auch die Anwältin
Nancy
bei
Nash. Achso,
die Anwältin, genau, die Anwältin, bei die gespielt hatte, da diese etwas Verrückte bei The Good Wife, fantastisch. Die spielt auch hier wieder ganz, ganz, ganz grandios und die Rede ist mal von der Serie Claws und ich muss ja zugeben, Annemarie, bevor du anfängst und vorstellst, worum es in der Serie geht, weil das dem einen oder anderen Hörer vielleicht auch so gehen könnte. Ich hätte ja fast nach dem Vorspann schon abgeschaltet, weil der ist ja so genderspezifisch, um es mal so auszudrücken, wo ich sage, meine Fresse, Annemarie wieder angezerrt. Und dann dachte ich mir so, ach komm, lass es. Und dann lief es aber so, da war ich nicht schnell genug an der Fernbedienung, wie man das immer so schön sagt, und war dann wirklich von dem Ablauf sehr, sehr positiv überrascht. So, aber jetzt halte ich die Klappe für eine Weile und du erzählst uns kurz, worum es denn eigentlich geht bei Claws.
Ja, es geht um ein Nagelstudio.
Damit war es das auch schon.
Und es ist sehr gut. Nein, aber Nägel, Claws, Krallen spielen da eine wichtige Rolle auf mehreren Ebenen. Es ist eine Dramedy-Serie, die auf TNT läuft und witziger Fun Fact, habe ich jetzt in Vorbereitung gelesen, ist in der Serie, in den Credits sieht man, dass Rashida Jones, die Angie Tribeca aus der Comedy-Serie Angie Tribeca, da zum Produzententeam und Ideenpool der Serie gehört und die Serie war eigentlich auch als Comedy, als 30-minütige Comedy für HBO von Rashida Jones angelehnt oder angelegt, geplant und dann wurde das Ganze aber so ein bisschen von HBO doch nicht gekauft und jetzt ist eben eine 50-minütige Dramedy bei TNT, also so kann es gehen und eins vorweg, wie auch immer diese Comedy ausgesehen hätte, ich bin sehr froh, dass jetzt dann doch Dramedy mit echt großen dramatischen Input geworden ist, weil das kann das Thema sehr, sehr gut und das können die Charaktere auch sehr, sehr gut. Du hast ja gerade schon gesagt, also irgendwie die Anwältin von The Good Wife, Elspeth Tassioni, gespielt von Carrie Preston ist mit dabei. Wir haben Niecy Nash, die man vielleicht jetzt jüngst kennt aus Scream Queens, da war sie die Polizistin bei Getting On hatte sie mitgespielt, Masters of Sex, oh Gott. Peak TV. Masters of Sex hatte sie mitgespielt. Jetzt hier hat sie endlich mal verdienterweise eine Hauptrolle bekommen. Dann haben wir noch die Krankenschwester von Scrubs, wenn wir mal so weitermachen wollen. Die Judy Reyes, auch
die
sehr bekannte
auch
Figur.
Grandios, vor allem, weil die auch so gender-spezifisch besetzt worden ist. Also die ist so ein, eher so ein maskuliner Typ. Das ist überhaupt so eine Empfehlung, warum man die Serie gucken sollte, um mal zu sehen, wie gut starke Frauencharaktere, also mehr oder weniger ausschließlich gute Frauencharaktere in einer Serie funktionieren können. Ne? Ich meine, gut, es gibt ja auch ein paar Männer, die da mitspielen,
genau,
aber,
ja.
Aber der Hauptschwerpunkt
liegt bei den Frauen.
Ja, aber ohne Frage, aber die machen es halt, die Frauen machen es da echt aus und keine ist wie die andere und trotzdem passen sie perfekt zusammen.
Genau, aber es, wie gerade schon gesagt hat, spielen natürlich auch Männer mit und ja, den einen kennen wir auch, hier der Schwager von Breaking Bad, um jetzt mal bei diesem Hinweisspielchen bleiben. Ich meine natürlich Dean Norris aus Breaking Bad, der Walt Schwager, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Oh Gott, wie hieß er denn?
In der Serie, er heißt Dean Norris Hank. Uncle Daddy. Ne? Achso, in der anderen Serie. Wobei ich wieder Dean Norris von Under the Dome
wieder
kenne nur.
Ach hey, naja,
das da war ist ja doch der
Auszeichnung. Ich weiß nicht, ob er das möchte, dass man sagt, Dean Norris bekannt aus Under the Dome.
Ich persönlich, ich weiß es nicht. Aber immerhin. Keine
oh, das
Ahnung.
War gemein, Entschuldigung.
2, 3 Staffeln oder so. Nee, 3, 4 Staffeln. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls.
Oh, ich finde meinen eigenen Witz gut.
Das sind dann anscheinend die Besten.
Okay. Okay, also die Norris, bekannte aus Breaking Bad, ist auch noch mit dabei. So, jetzt haben wir erstmal so die wichtigsten Eckpfeiler festgemacht. Und ihr wisst ja schon, es geht um ein Nagelstudio. Das Ganze spielt in Florida. Wir haben eben 5 Ladies, ich habe ja gerade vorgestellt. Niecy Nash ist unsere Hauptdarstellerin, die Desna. Sie ist quasi da von dieser Gruppe da, so ein bisschen die Chefin, Anführerin würde ich jetzt nicht sagen. Und um sie herum hat sie eben noch die 4 Ladies. Carrie Preston ist Polly, eine sehr, also ich glaube auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, so uptight, also so hier mit alles cremefarbene Kleidung, Pullover so über die Schultern und dann kriegt man mit, okay, die kommt gerade frisch aus dem Gefängnis, die saß wegen Identitätsraub. Dann haben wir halt Judy Reyes, da hier die Krankenschwester von Scrub, sie ist quite N, also die N, die nicht sagt, die so ein bisschen Aufpasserin im Nagelsalon ist und auch gern mal dann mit einem Baseballschläger so Türsteherin-mäßig agiert. Dann haben wir noch Jen, die ist eine zweifache Mutter, wo wir dann später auch die Kinder kennenlernen. Also Jen ist eine Stammvätern 2 verschiedener Ethnien ab und sie hat jetzt aber auch schon wieder einen neuen Mann. Also ein sehr turbulentes Familienleben steht hinter ihr. Und dann haben wir noch Virginia, die so ein bisschen als kleine Bitch rüberkommen soll, die auf den ersten Blick sich selbst besser sieht als die anderen. Sie war jetzt eben die Vertretung von der Polly, also von Carrie Preston, die im Gefängnis war und wendet sich so ein bisschen eigentlich von den Ladies ab, aber irgendwie will sie nur dazugehören. Also das ist unsere Gang, die sitzen da eben in ihrem Nagelstudio, die sind selbst total, ach, ich weiß nicht, also auf den ersten Blick eben, wenn man da mit sehr vielen Vorurteilen draufschaut, alles super zurechtgemacht, gestylt, die Nägel gefühlt 3 Kilo Farbe drauf, bling, bling, glitzer, glitzer und, aber eigentlich sind es sehr individuelle Charaktere, die für sich selber da in diesem muddeligen Stadtteil da, wo irgendwie sich die Tripper und die Drogenbosse alle die Klinke in die Hand geben und die Diebstahlrate ganz, ganz oben steht. Die wollen eigentlich nur ein besseres Leben. Also wir wollen unsere Desna, die träumt eben davon, schon weiter als Nageldesignerin oder als Nagelstudioleiterin zu arbeiten, aber sie will eben ihren eigenen Laden. Und da hat sie auch schon in einem besseren Stadtteil einen Blick, braucht dafür natürlich entsprechend Cash. Wir haben unsere Jen mit ihrem beiden Kinder, nehmen wir sie natürlich auch ein besseres Leben ermöglichen. Also alle träumen so ein bisschen davon, aufzusteigen, aus ihrem jetzigen Trott rauszukommen, irgendwie erfolgreicher zu sein. Man zeigt ganz gut in diesen, wie Daniel auch gerade schon gesagt hat, es sind alles unterschiedliche Charaktere, aber man kann auch allen diese Frustration ansehen, mit der sie gerade gestraft sind, weil sie eben sind hart arbeitende Mädels, die würden auch was dafür tun, weiterzukommen, aber die leben oder wir leben in einer Gesellschaft, wo das einfach nicht reicht, wo irgendwelche und ja, es ist leider so, wo irgendwelche Typen, die nur die Hälfte der Arbeit machen, doppelt belohnt werden. Und hier ist es auch so. Also Desna, unsere Hauptdarstellerin, die hilft so Gangster, Drogenboss, Trippschuppenbesitzer, eben dabei, Geld zu waschen. Da in der Nähe dieses Parking, also ja, in der Nähe des Nagelsalons ist eben so eine Art Praxis, / Apotheke, und da die sind eben auch locker dabei, mal Rezepte für Sachen auszustellen, die gar nicht nötig sind. Und sie handelt das alles so ein bisschen, wenn es da Probleme gibt, und eben über ihren Salon, Nagelsalon, wird eben auch Geld gewaschen. Und sie macht das jetzt schon ein ganzes Stück. Wir treffen jetzt alle am Silvestertag, und dann steigt abends eine große Party, und sie erhofft sich eigentlich davon, oder ihr wurde versprochen, von Dean Norris, der Hank aus Breaking Bad, ist hier eben dieser Mafia-Boss, Uncle Daddy, was ja wohl schon alles sagt, soll auf der einen Seite total katholisch sein, aber auf der anderen Seite ist er echt kein Kind von Traurigkeit. Sie hat ja jetzt sehr, sehr lange für ihn gearbeitet, und jetzt soll eigentlich das Geld kommen, aber sie erhofft sich irgendwie $20,000, und am Ende kriegt sie irgendwie einen Scheck mit $3,000, und das ist lässt sie halt total frustriert und angepisst zurück, und sie erkennt das erstmal, verdammte Kacke, ich komme hier mit meinem, also sie macht zwar kriminelle Sachen, aber immer noch im Bereich, aber sie macht eben auch nur das, was man von ihr erwartet, wo sie sich auch noch gut beifühlt, aber sie merkt, okay, nee, ohne Bescheißen komme ich hier nicht weiter, denn jetzt kommt noch Roller dazu, das ist so ein bisschen von Uncle Daddy so der Hilfsarbeit oder ausführende Hand von unserem Mafia-Boss, und er hat auch eine Art Beziehung mit Desna, also er kommt auch in den Salon, und dann wird mal eben schnell im Hinterzimmer gepimpert, und eigentlich ist er für diese ganze Geldwäsche verantwortlich, aber Desna macht halt die ganze Drecksarbeit. Wie gesagt, am Ende des Tages oder des Jahres kommt sie jetzt $3,000, und Roller, dieser olle Pimp, der sich nicht wirklich in Gefahr begibt, der bekommt mal eben eine neue Villa, und das lässt sie halt total zerstört zurück, also sie ist vollkommen fertig und muss jetzt echt ihren Lebens- oder ja ihre Denkweise überdenken. Hm? dazu kommt ja noch, dass er sie jetzt auch mit dieser Virginia, diese kleine, im ersten Moment wirkende dumme Bitch,
Schlampe,
die anderen ruhig. Überhaupt nicht, nee, na Schlampe ja nicht.
Ich meine, am Anfang schon, irgendwie denkst du schon, dass die benutzt ihn ja auch dann. Also
wenn sie ihn aber benutzt, ist sie ja keine Schlampe, aber ja, also eine dumme Kuh halt. Er betrügt sie halt auch noch mit dieser Virginia, und das bringt das Ganze, das passt so ein bisschen zum Überlaufen, und wir sehen halt schon in der Pilot-Episode läuft das auf einem ganz schönen Höhepunkt hinaus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das schon im Piloten passiert, im Pool.
Und doch, das ist quasi die finale Szene, wo der Cliffhanger, der schon ein bisschen over the top, aber rundet das nochmal ab.
Ja, also es kommt dann eben zu einem, auch so ein bisschen, das läuft so ein bisschen oder gerät so ein bisschen aus dem Fugen, wo Desna, sie will ihm eigentlich nur zur Rede stellen, aber sie will ihm Geld klauen, glaube ich, ist eigentlich ihre eigentliche Intention. Und ja, dann führt eben das eine zum anderen, und plötzlich liegt er mit einer mit blutendem Kopf im Pool, also dieser Roller, dieser Arsch, der es natürlich nicht anders verdient hat. Und wir wollen jetzt mal nicht zu viel verraten. Es wirkt jetzt vielleicht auch ein bisschen wirr, und ich finde auch, der Pilot geht knapp eine Stunde, also ziemlich lange, und muss natürlich seine Zeit finden, auf der einen Seite die Charaktere einzuführen, was, finde ich, sehr, sehr schnell funktioniert, weil die alle sehr eigenständig sind, weil die alle sofort ihre eigenen Storys haben, was super funktioniert, was auf der einen Seite halt echt witzig ist. Also wenn wir jetzt hier Carrie Preston haben, die Polly, die Abseite, die dann ihre Fußfessel hat, und ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, Fernsehen und sie macht sich anscheinend einen Spaß daraus, immer neue Geschichten zu erzählen, wo sie denn also warum sie im Gefängnis war. Und aber eigentlich geht sie halt mega schlecht, sie hat keine Kohle, sie weiß nicht wirklich, wohin mit sich. Dann haben wir eben diese Mutter von diesen zwei Kids, dann haben wir Desna, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, die wohnt nicht alleine, die wohnt mit ihrem geistig behinderten Bruder zusammen.
Ja.
Den sieht man auch schon im Pilot.
Übrigens ist der Vater von Walt, ja, ne? Also von Lost gewesen, oder?
Ja, genau. Harold Pierneau. Genau, also sie wohnt mit ihrem Bruder zusammen, auch in einer totalen Drecksbude, wo irgendwie das Wasser halt von den Wänden kommt und sie da wirklich, also nicht mal auf der Toilette, eine ruhige Minute hat. Sie fühlt sich ihrem Bruder natürlich verpflichtet, sie fühlt sich ihren Ladies im Salon verpflichtet. Sie versucht aber auch, sich selber verpflichtet zu sein, ihren großen Traum eben aus diesem Dreckloch, sowohl Wohnung als auch dieser Salon, sowohl der ganze Stadtteil oder dieser Bezirk, rauszukommen. Sie will anerkannt werden für ihre Leistung. Und wenn es nur dumme, kriminelle Leistung ist, will sie dafür die Anerkennung haben, die ihr zusteht. Und das ist jetzt so ein bisschen die Quintessenz, die man jetzt nach dem Piloten damit da rausnimmt, dass jetzt eben die Ladies entscheiden, okay, wir haben bisher eh schon hier Drogen oder Geld gewaschen und für die Mafia so ein bisschen gearbeitet, dann können wir das doch jetzt auch alleine, ohne Zwischenhändler, dass die Kohle sofort an uns liegt und dass wir jetzt eben für belohnt werden, was wir tun. Und ist jetzt vielleicht aus meiner Erzählung nicht so gut rübergekommen, ist auf der einen Seite wirklich sehr dramatisch. Also ich meine, da stirbt dann ein Mensch und die zweite Folge besteht dann eben auch zu großen Teilen aus der Beerdigung, die sehr, sehr absurd gestaltet ist. Also da ist dann, das wirkt eigentlich wie eine Parade, wo dann auch Stripperinnen an der Stange hängen und dann im nächsten Moment der Pfarrer die Rede hält oder der Pastor. Aber dann ist es wirklich wieder, wenn wir unsere verletzliche Desna haben, die mit ihrem verfickten Leben am Ende ist, die da so ein bisschen Häufchen Elend ist, wieder zum Halt total dramatisch und frischt ihr das Herz. Und dann sehen wir wieder die Ladies, wie sie da sonst was für Quatsch machen und Einspruch nach dem nächsten raushauen. Und die Serie hat mich sehr überrascht. Also ich habe mich total gefreut, weil ich Niecy Nash sehr, sehr gerne mag. Ich freue mich, dass sie endlich hier eine Hauptrolle gefunden hat, die perfekt zu ihr passt, wo sie ihr ganzes schauspielerisches Talent rauslassen kann. Wie gesagt, sowohl dramatisch als auch lustig. Gibt trotzdem auch ein wohliges Gefühl, dass man denkt, ach, ich würde auch gern zu der Clique gehören, auch wenn die total durch sind. Mir gefällt das alles, wie die miteinander agieren. Das ist eine coole Truppe, das gefällt mir. Und ja, Carrie Preston, Trudy Ray, alles so toll. Auch hier wieder die Möglichkeiten, eine ganze Folge oder eine halbe dann wirklich einzelnen Charakteren zu widmen, da den Background zu beleuchten. Beziehungen untereinander, neue Charaktere dazu oder in die Vergangenheit so ein bisschen zu reißen. Was muss passiert sein, dass sie an dem Punkt im Leben jetzt stehen? Und natürlich, wie die Ladies schaffen, die ja schon, also die sind zwar auf Zack, aber sind natürlich jetzt auch keine Profikriminellen und wie die das jetzt schaffen wollen, das alleine hinzukriegen. Es gibt jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6 Folgen. Ich werde die auf jeden Fall, wie gesagt, habe jetzt Folge 2 gesehen, ich werde mir den Rest auf jeden Fall noch anschauen. Erste Staffel hat 10 Folgen, ist schon für eine zweite Staffel bestellt, freut mich sehr. Die Serie unterhält mich sehr, es hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich gucke noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Genau, Geld zu waschen. Ja, nö, das war's eigentlich. Ach so, und es ist natürlich gute, tolle Witze, schnelle Sprüche und teilweise auch sehr viel, ich weiß nicht, hat man da in Florida, also so Slang ist ja jetzt eher so Südstaaten, texanisch, aber manchmal musste ich auch 3-mal zuhören, um zu verstehen, was sie da, klingt's ja auch so, Daniel?
Nee, eigentlich nicht. Ich fand eigentlich, dass, also, aber wie gesagt, das ist manchmal so, wie man sich reinhört oder, in die Geschichte.
Oder sehr viel in dieser, ja, in diesem, wenn dann so in Abkürzungen und so gesprochen werden, AF, also S-Fuck und so, da, also ich brauchte ein Stück, um da reinzukommen, um eben da die Klugheiten mitzukriegen, aber dann hat's gut funktioniert.
Mm, Na gut, so Kleinigkeiten, ja. Aber ich glaube, dass das diese Serie, wie gesagt, ich fange da mal ganz von vorne an mit dem Vorspann. Dort siehst du halt, wie du schon sagtest, ne, diese manikürten Nägel, so aufgedonnerte Frauen irgendwie, und die kommen dann in, wo du denkst, einfach von der Optik, was in dem Trailer gezeigt wird, also nicht in den Trailer, in dem Vorspann gezeigt wird, in so einem, ja, was ist denn das eigentlich, so eine Shopping-Mall, drittklassige Shopping-Mall, wo die eben ihren Laden haben, so ein bisschen runtergeranzt eigentlich. Du denkst, was soll das jetzt werden? Und dann entdeckst du halt, dass die halt für die Mafia, also sagen wir, für die lokale Mafia, sag ich mal, arbeiten, eben Geldwäsche betreiben, so Gelder einsammeln, also über, wo sie quasi diese illegalen Drogen über einen Arzt quasi verstreuen und aber dann in so einem Minivan, so à la The A-Team rumfahren, hinten das Geld zählen und dann bei diversen Banken das Geld einzahlen, damit es halt gewaschen wird im Namen dieses Nagelsalons, und dann kommt da halt noch, wird das immer noch zugespitzt, also ich fand halt auch diese Hauptdarstellerin, also die na, wie hieß er? Desna Sims, also gespielt von dieser, was? Nicey Nash oder so? Nicey Nash. Im ersten Moment dachte ich, das ist ein bisschen viel. Die kommt so nach Hause, nachdem sie sich von ihrem zweiten in Charge Drogenkönig da vögeln gelassen hatte. Und du denkst, im ersten Moment, es ist ihr Mann. Und dann merkst du aber, nee, ist nicht ihr Mann, sondern eben so mit, was hat der? Also mental irgendwo nicht so auf der Höhe der.
Ich glaube, es wird nicht gesagt. Ich glaube, es wird gar nicht über ihn gesprochen.
Sagen
oder?
So autistisch oder so, ne? Aber so Probleme und denkst.
Ja, aber es wird gar nicht.
Nee, nicht thematisiert, so in dem klassischen.
Nee, gar nicht, ne?
Merkst du halt und denkst, meine Fresse, die hat ja doch schon ganz schön emotionalen Ballast so auch mit sich rumzuschleppen. Und das war einfach, dann gibt ihm die ganze Sache so eine Tiefe. Oder auch gesagt, unsere Polly da, also diese Carrie Preston, die auf dem ersten Mal, wie du schon sagtest, so ganz bieder daherkommt, denkst du, ach, das ist so ein Mauerblümchen, eine ganz nette. Und die hat es aber letztlich dann auch faustdick hinter den
Ohren.
Ja,
aber theoretisch überhaupt nicht dazu passen würde. Also wäre sie wirklich so, wie sie erscheint, würde sie ja überhaupt nicht in diese Gang passen.
Nee, nicht so richtig. Aber das ist halt eh so ein bunt zusammengehaufelter, gewürfelter Haufen, so rum, wenn das genau war, ein Wort fehlt, ein Wort. Aber das macht diesen Reiz der Serie aus. Ich meine, ich fand dieses, also von dem Piloten abgesehen, danach hinten dieses, wie sich's auflöst. Zum einen, dass diese Blonde, also diese Neue, diesen Ersatz für Polly, dann so rigoros agiert und dass diese Desna halt das auch eigentlich machen wollte. Vielleicht ein wenig übertrieben, nachvollziehbar, aber etwas wenig übertrieben, und das war schon so ein in Richtung konstruiert, aber trotzdem noch so, dass man unbedingt weiter gucken will. Also ich muss sagen, diese Serie hatte mich gerade aufgrund dieser Vielfalt, aber vielleicht liegt es wirklich daran, wie du sagtest, das war mal für die Hälfte der Zeit angesetzt als Comedy, das noch auf ein größeres, längeres Format zu strecken und da halt eben parallel diesen, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Art von Serie in einem halbstündigen oder 20-minütigen Format funktionieren würde. Da würde sie untergehen.
Also das verstehe ich halt auch nicht. Da würde, also ja, erstens sowieso, wenn die Zeit fehlen würde, um das wirklich detailreich zu erzählen. Aber dann, wenn es auch nur Comedy sein soll, hätten sie dann diesen
ganzen Strang wahrscheinlich rausgelassen.
Ja, aber was wäre dann dagegen? Also was wäre dann der Antrieb? Oder also wäre es dann nur dieser Nagelsalon und die hätten sich dann etwas Kleineres einfallen lassen, was sie irgendwie...
Das habe ich mich also jetzt, als du es gesagt hast, auch gefragt.
Ja, weiterzukommen.
Da wäre es quasi nicht die Bar-Comedy, sondern die Nagelstudio-Comedy vielleicht gewesen.
Aber nur als Comedy würde das überhaupt, also nee. Da hätten die Figuren ja auch ganz anders angelegt sein müssen. Also würde wahrscheinlich schon funktionieren, aber kann ich mir jetzt echt schlecht vorstellen. So ist es halt super. Also wir haben halt diesen dramatischen, kriminellen Aspekt und dann aber auch
dieses menschliche halt.
Hilarious, ja genau, das Menschliche und dann aber auch so diese Situationskomik, die sich einfach aus jeder zweiten Szene da im Salon ergibt und aber trotzdem die Vielschichtigkeit der Figuren, die eben drankommen wollen, die diese, ich will nicht nur das Geld verdienen, also dieses Hand in den Mund, sondern ich will auf Faust schauen, für mein Leben denken und arbeiten und die Möglichkeit haben, da weiterzukommen. Und hätte man so ja gar nicht machen können. Also ich bin sehr froh, dass sich so entwickelt hat. Und HBO dann, wie auch immer, die Gegebenheiten waren, abgesagt hat, dass jetzt bei TNT gelandet ist.
Wobei, interessanterweise, wenn ihr euch das Logo mal anschaut, dieses Claws, erinnert mich so, entweder war das gleiche Designerstudio oder man hat sich bewusst daran orientiert, wirkt so ein wenig wie das früher von Miami Vice, der Kultserie aus den, weiß ich, 80ern, wann das lief, wirkt so ähnlich, aber passt ja, wie gesagt, vom Setting her. Und übrigens soll es ja auch, ich weiß gar nicht, hattest du schon gesagt, eine zweite Staffel geben, also es ist bereits ja, verlängert
natürlich.
Worden.
Ja, natürlich.
Und bin ich gespannt darauf. Passt natürlich, also Comedy kann man so, ein Problem ist immer verlängern, aber hier hast du halt diesen Drama-Aspekt und ich weiß nicht, in der zweiten Folge gab es da diese ich sage jetzt mal Russen-Mafia, die in der Pilotfolge schon angedeutet worden ist, kriegt die noch mehr Handlungsbogen oder wird das meinerweise nach hinten verschoben dann? Also in der Praxis sitzen dann nachher so zwei Russen und da lässt sich auch eine
bin ich jetzt
russische, ich sage es mal, vielleicht das russische Pendant des Mafia.
Ja, ich weiß, was du meinst. Werden die im Piloten schon rausgeschmissen?
Die werden im Piloten rausgeschmissen, genau. Und die, ich denke mal, die Chefin da, dieser Russen Mafia, die lässt sich auch im Lagerstudio die Nägel machen.
Doch, da, naja, das ist ja jetzt nicht vorbei. Also.
Gut, also ihr seht schon, also es sind wieder zwei Serien dabei, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt, wo man sagt, also gerade wenn man den Trailer von Klaus guckt, also verlasst euch nicht darauf, da wird zwar auch schon einiges angedeutet, aber es spiegelt eigentlich das Bild, also für mich zumindest hat es nicht so richtig das wiedergespiegelt, was letztlich die Serie hergibt. Die war dann viel, tiefschürfender will ich nicht sagen, aber es ist einfach dieses fantastische Zusammenspiel dieser verschiedenen Charaktere, die alle ein wenig eigen sind und trotzdem so als Team gut zusammenpassen und auch so eine, gerade dann auch wenn, wie hieß er, die Quiet Anne, dieser von Judy Race, die singt und, also nicht singt, sondern die tanzt halt auch mal und die agieren alle dann miteinander so, was so fast so ein wenig kitschig wirkt, aber trotzdem irgendwie passt, weißt du, weil das sonst so eine, die draußen sitzt auf dem Stuhl und quasi für Ruhe und Ordnung sorgt mit der Baseballkeule, weil das Viertel, wo sie ist, halt nicht das Schönste ist, deswegen will die Chefin ja auch weg und dieser Traum geht halt auch so ein wenig vor die Hunde und ja, also ich bin mal gespannt, ich könnte mir fast vorstellen, dass es am Ende der ersten Staffel sie wahrscheinlich den Sprung oder so halbwegs den Sprung zu ihrem eigenen Nagelstudio in einer besseren Gegend schafft.
Ja,
und dann alle
hat,
mitnimmt.
Sie hat die Möglichkeit, das zu bekommen, muss dafür aber die anderen zurücklassen oder in die Pfanne hauen oder irgendwie, also vor eine große Entscheidung gestellt werden.
Genau. Also, ihr seht, zwei Serien, da muss man einfach mal reinschauen. Und dann werden wir sehen, was beim nächsten Mal so besprechen werden. Damit soll es das dann auch gewesen sein, außer Anne-Marie hat noch eine Kleinigkeit am Ende, aber ich glaube nicht. Insofern bedanke ich mich, diesmal nicht. Ne? Insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net